ARD. Bevor es losgeht, in diesem Podcast kommen Beschreibungen von Gewalt, psychischen Erkrankungen und Queerfeindlichkeit vor. Passt beim Hören auf euch auf oder hört die Folgen zusammen mit einer anderen Person, wenn euch das belastet. Raphael hat sich als Kind immer Dadon genannt. Als Dadon lebte er in seiner Fantasie in seinem eigenen Land, in Dadonlandia. Er hat Dadonlandia in sein Atlas gezeichnet, eine Insel im Indischen Ozean. Für Raphael war Dadonlandia schon als Kind eine Flucht aus dem echten Leben. Denn in Dadonlandia gab es nur Feiertage und Wochenenden. Da musste man nicht in den Kindergarten. Und auch später als Erwachsener hat er sich gern in diese Welt geträumt. Eine Welt, in der alles anders war. Und er deswegen gar nicht weiter auffiel. Wo er einfach der sein konnte, der er ist. In Dadonlandia gab es keinen Hass. In Dadonlandia war alles verkehrt herum. In Dadonlandia wäre Raphael Blumenstock nicht ermordet worden. Das ist Der Schrei, der rätselhafte Fall Raphael Blumenstock. Ein Podcast vom SWR mit mir, Chiara Battaglia. Folge 1: Welcome to Dadonlandia.
Ich begrüße euch im Namen der Ulm-Neu-Ulm-Touristik. Und in erster Linie begrüße ich euch jetzt in meinem Namen, und das ist sicherlich das Einfachste der nächsten 90 Minuten, Daniela Brandt. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr merkt euch Brandt, das geht am einfachsten, wenn ihr an der Willi oder an der Zwieback denkt. Oder ihr sagt ganz einfach Daniela zu mir.
Daniela ist heute meine Stadtführerin. Aber es ist keine normale Stadtführung.
Sind True Crime Podcast Fans da? Ja. Oh, jetzt wird's spannend.
Gebt mal What to do in Ulm auf Google ein. Das erste, was bei mir angezeigt wird, die True Crime Stadtführung von Daniela. 3 Mordfälle in 1,5 Stunden. Also so wie ein True Crime Podcast, nur zum Mitmachen. Natürlich abends, wenn's dunkel ist. Um Daniela herum stehen ungefähr 20 Leute. Eine Gruppe junger Mädchen, die hier sind, weil sie True-Crime-Fans sind. Ein älterer Mann, der da ist, weil er die Führung zu Weihnachten bekommen hat. Und auch irgendwie ein bisschen skeptisch schaut. Und eine Mama mit ihrer Tochter. Und die dachten erst, ich mache die Führung, als sie mich mit dem Mikro sehen.
Hi, True-Crime? Ja, aber wir sind nicht die Organisatoren.
Ah, okay, ist nicht so alles.
Nee.
Ich bin nämlich hier, um den Fall Raphael Blumenstock zu lösen. Nach 35 Jahren. Und wenn ich lösen sag, dann meine ich wirklich lösen. Und zwar mit eurer Hilfe. Aber dazu später mehr.
So, und damit beginnen wir auch gleich mit unserem ersten Fall.
Wir sind gerade am Münsterplatz im Zentrum von Ulm. Hier steht die Kirche mit dem höchsten Kirchturm der Welt, das Ulmer Münster. Und genau hier ist es passiert. Der Mord an Raphael Blumenstock, der die Stadt bis heute nicht mehr loslässt.
Und jetzt machen wir einen Sprung, ein konkretes Datum. 4. November, es ist ein Sonntag, 1990. Und morgens um 6:15 werden Straßenarbeiter dort drüben, wo heute das Ciao Bella ist, und dort werden die eine männliche Leiche entdecken.
Daniela zeigt auf ein italienisches Restaurant. Da, wo heute kleine Tische und Stühle stehen, war damals ein großer Parkplatz. Und dort lag er, Raphael. Ein junger Mann mit langen Haaren, einer Korthose und einem Halstuch. Er lag mit den Beinen zur Hälfte in einem Blumenbeet, die Arme von sich gestreckt, in seinem eigenen Blut. Raphael wurde mit 21 Messerstichen getötet. Sein Gesicht war entstellt. Durch Tritte und Schläge. Und ihm wurde die Nase abgeschnitten. Auf einmal wird's echt still in der Gruppe. Alle schauen so ein bisschen auf den Boden. Krass, wie dieser Fall die Leute direkt mitnimmt. Ist wohl doch ein bisschen anders, als wenn man True Crime Podcasts hört oder eine Serie schaut, wenn man genau da steht, wo es passiert ist.
Es ist der Fall, der die Ulmer noch am allermeisten aufwühlt. Das ging an niemandem vorbei.
Nicht nur, weil der Mord so brutal war, sondern auch, weil Raphael in Ulm sowas wie eine Stadtbekanntheit war.
Darf ich vielleicht mal in die Runde fragen, ob jemand Raphael kannte? Oder was so ihre Erinnerung?
Zwei Frauen um die 50 melden sich.
So, gewusst, wer es ist. Und also er war schon bekannt.
Auch 35 Jahre später ist immer noch jemand dabei, der ihn kannte.
Also gefühlt hat denn jeder gekannt. Ich habe den auch gekannt. Ne? Das kennt ihr, wenn ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahrt. Und da sitzt immer der gleiche im Bus. Und ihr wisst auch genau, wo der aussteigt. Aber ihr kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, aber ihr kennt ihn nicht.
Raphael war auffällig. Er hat gerne große Ohrringe getragen, eine Perlenkette, ist manchmal geschminkt und mit lackierten Fingernägeln rumgelaufen. Seine Familie hat mir Fotos von ihm gezeigt und ich finde, er sah richtig gut aus. Und das im konservativen Ulm der 80er. Aber nicht nur deshalb ist Raphael aufgefallen. Einmal im Bus hat er ein Lied angestimmt und am Ende hat der ganze Bus mitgesungen. Im Kanon. Man kann sagen, er war so ein bisschen wie der Till Eulenspiegel von Ulm. Er liebte es, Streiche zu spielen und hat der spießigen Gesellschaft den Spiegel vorgehalten. Er hat zum Beispiel genau die Leute angesprochen, die besonders akkurat aussehen und sie nach Drogen gefragt. Oder in einem Schuhgeschäft Schokoküsse in den Schuhen versteckt. Fand wahrscheinlich nicht jeder so witzig. Als er einmal wieder zu weit ging, hat ihn die Polizei mit aufs Revier genommen. Und aus der Zelle hat man ihn dann abwechselnd spanische Weihnachtslieder und die Matthäus-Passion singen hören. Raphael gehört halt einfach zu Ulm sowie der riesige Kirchturm. Egal, wen ich bei meiner Recherche in Ulm frage, irgendwie kann fast jeder irgendwas über Raphael sagen. Aber wenn ich genauer nachfrage, nach dem Menschen Raphael, dann bekomme ich oft einfach nur ein Schulterzucken zurück.
Eigentlich war das so ein klassischer bekannter Unbekannter.
Obwohl jeder ihn kannte. Obwohl er mitten in der Stadt angegriffen wurde. Ein paar Meter von der Polizeiwache entfernt. Also man kann vom Tatort auf das Polizeigebäude gucken. Obwohl er geschrien haben muss. Obwohl man den Schrei über den ganzen Münsterplatz gehört haben muss. Hat niemand was mitbekommen. Seine Schreie sind einfach verhallt. Wie kann das sein? Ich habe in den letzten Monaten so viele Theorien gehört, was passiert ist. Die einen sagen Nazis, die anderen US-Soldaten und wieder andere sagen, es war jemand, den er kannte. Über die Jahre ist Raphael Blumenstock zu einem politischen Symbol geworden. Nach dem Mord hieß es oft, dass er schwul war und deswegen ermordet wurde. Aber was stimmt jetzt? 35 Jahre später will ich rausfinden, warum Raphael auf so grausame Weise umgebracht wurde. Aber dafür muss ich erstmal verstehen, wer Raphael wirklich war. Es gibt nicht viele Menschen, die wirklich von sich behaupten können, dass sie Raphael richtig kennen. Einer von ihnen wohnt in einem roten Holzhaus in der Eifel. Bisschen abseits gelegen in den Bergen. Es ist die erste von einigen Klingeln, die ich drücken werde, auf der Blumenstock steht.
Hallo.
Hallo. Dankeschön. Hallo. Chiara Battaglia.
Eduardo Blumenstock.
Hallo.
Eduardo ist Raphaels Bruder. einer von vier Brüdern. Sie kamen zusammen mit ihren Eltern als Kinder aus Spanien nach Ulm. Eduardo ist Lehrer. Und irgendwie sieht er auch ein bisschen so aus. Brille, leicht ergrauter Bart, Rollkragen. Aber ein beliebter Lehrer. Kein Mathelehrer, eher ein Musiklehrer. Ist er ja auch. Es ist das erste Mal, dass er öffentlich über seinen Bruder redet. Er ist nervös, geht noch eine rauchen.
Ich gehe noch gerade ganz kurz eine rauchen.
Und meinen Kaffee und dann. Im Wohnzimmer, wo wir sitzen, ist alles irgendwie leicht und farbenfroh. An der gelben Wand hängt eine Gitarre, in der Ecke steht ein Klavier und daneben ein Cello. Dass bei den Blumenstocks Musikinstrumente rumstehen, gehört aber quasi zur Familientradition. Mama Blumenstock, Dolores, ist Opernsängerin und hat alle fünf Blumenstock-Brüder dazu verpflichtet, mindestens ein Instrument zu spielen. Sie hätten perfekt eine Band gründen können, auch wenn das Ensemble vielleicht ein bisschen wild ist. Alvaro, der Älteste, spielt Geige.
Wir hatten immer Spitznamen. Alvaro hieß Alo. Rodrigo hieß Kiko.
Kiko spielt die Oboe.
Und der Ricardo hieß immer Richie.
Richie die Gitarre. Und dann ist da noch Raphael, am Klavier.
Wir haben ihn Lalle genannt.
Raphael, Lalle, war sowas wie der Star der Band. Ich habe in den letzten Monaten alle Brüder besucht und mich stundenlang mit ihnen über Raphael unterhalten. Sie haben mir erzählt, wenn sie einfach so mit beiden Händen aufs Klavier gepatscht haben, konnte er mit geschlossenen Augen alle Töne sagen, die sie nicht getroffen haben. Rodrigo, sein älterer Bruder, ist auch heute noch beeindruckt von Raphael.
Und er konnte eigentlich so Sachen machen, die man normalerweise nicht kann. Das heißt, einfach mit jeder Hand eine andere Tonart spielen, aber konsequent sozusagen.
Also linke Hand C-Dur. Und rechte Hand A-Moll. Raphael hat auch selbst komponiert. Schon als Kind, lange bevor er Musik studiert hat. Die Familie hat uns alte Notenblätter von Raphael gegeben. Auch weil seine Musik das ist, was ihn mit am meisten ausgemacht hat. Das Stück heißt Mignon für Tränentuch. Raphael hat es für seine Mutter geschrieben. Und einer der Brüder, Alvaro, hat es für uns eingespielt. Extra für diesen Podcast. Dieses Nachdenkliche in der Musik, das ist ja nur eine Seite von Raphael. Seine Brüder können lauter absurde Geschichten über ihn erzählen. Nach dem Abi macht Raphael zum Beispiel Zivildienst im Altenheim und kümmert sich da um eine alte Frau mit Demenz. Und die nimmt er dann immer wieder mit nach Hause zum Abendessen mit seiner ganzen Familie. Oder in die Oper. Und?
Fand es halt eben auch lustig, mit dem zu spielen, dass sie halt eben einfach, man wusste nicht, was die im nächsten Moment macht. Und die war sehr religiös und hat sehr viel gebetet.
Und darin sieht Raphael natürlich größtes Potenzial für einen seiner Späße. Er geht mit ihr in ein Sportgeschäft.
Da hat er ihr einen Altar aufgebaut und hat einen Rosenkranz drumherum und ein Kreuz und hat sie dann halt irgendwie, hat ihr noch irgendwie einen Klappstuhl oder so hingestellt, damit sie beten konnte.
Im Klamottenladen.
Im Klamottenladen.
Fanden die Inhaber natürlich nicht so cool.
Sondern sagten, stören Sie sie nicht, sie ist tief religiös. Und das war halt immer so ein bisschen dieses Spiel mit dem, mit ein bisschen was Absurden, aber.
erinnert mich irgendwie an Performancekunst.
Und das ist halt eben auch ein bisschen das, dass er halt eben provoziert hat, dass er halt eben kein Mensch war, der sich versteckt hat, sondern eben auch viel provozieren wollte.
Provozieren. Dieses Wort werde ich in der nächsten Zeit öfter hören.
Also er hat Leute provoziert. Ne?
Das war jetzt Ricardo, der jüngste Bruder.
Dass er natürlich alles irgendwie total unschuldig gemacht hat, ne? Und total aus Spiel, einfach wie ein Kind, was spielt. Mhm. Aber Kinder können einem auch auf die Nerven gehen manchmal, weißt du?
Ja.
Weil sie halt dann so absolut keine Grenzen kennen und immer weitergehen. Und das hat er halt bis zum Exzess betrieben.
Und vielleicht hat genau das jemandem nicht gepasst. Der 3. November 1990 ist ein Samstag. Es ist der letzte Tag im Leben von Raphael Blumstock. Er ist damals 28 und mit seiner Familie zum Abendessen verabredet. Danach will er mit Eduardo durch die Bars ziehen. Aber irgendwie ist Raphael komisch drauf.
Wir sind dann auf den Sofas im Wohnzimmer gesessen und uns unterhalten. Und ihm ging's irgendwie, war sehr aufgewühlt an dem Tag. Und da war schon eine Sache, die mir ganz präsent ist, dass er gesagt hat, er bräuchte unbedingt viel Geld. Boah, wieso das war, weiß ich nicht. Ich hatte da 10 Mark oder 20 Mark und die habe ich ihm gegeben. Und er hat gesagt, er bräuchte viel mehr.
Wie viel und wofür, das sagt er nicht. Und später, nach dem Abendessen, gibt's noch eine komische Situation.
Er hat sich auf ganz merkwürdige Weise von uns verabschiedet. Er ist nicht einfach so gegangen oder tschüss oder sowas, wie immer aufgestanden und plötzlich weg.
Normalerweise ist Raphael oft einfach aufgesprungen und gegangen. Aber dieses Mal hält er inne und nimmt sich Zeit für den Abschied.
Es war einfach komisch. Das war auch für ihn, also völlig ungewöhnlich für ihn.
Mhm.
Eher depressiv. Es klang so wie ein, ich würde schon sagen, es klang schon wie ein langer Abschied.
Mhm.
Eigentlich wollten Eduardo und Raphael ja den Abend zusammen verbringen. Aber in die Billardhalle, in die sie wollen, kommt Raphael nicht rein. Er hat da nämlich Hausverbot. Das kommt bei Raphael schon mal vor. Eduardo hat aber einen Freund zu Besuch und deswegen gehen die beiden ohne Raphael rein. Für Raphael kein Problem. Er zieht alleine weiter.
Das ist etwas, was mir auch bis heute noch nachgeht, wo man sich natürlich dann die Vorwürfe macht, wären wir doch irgendwo anders hingegangen und dann wäre es vielleicht alles anders gelaufen.
Wie Raphael genau seine letzte Nacht verbracht hat, das weiß keiner. Aber fest steht, nach Hause wollte er auf keinen Fall schon. Als die Polizei später versucht, den Abend zu rekonstruieren, hat sie am Ende eine ellenlange Liste an Bars und Kneipen, in denen Raphael angeblich gewesen sein soll. Und je mehr Leute ich frage, desto mehr Orte kommen auch noch dazu. Irgendwie hat jeder Raphael an dem Abend irgendwo gesehen. Naja, es ist halt alles auch lang her. Aber so oder so ähnlich könnte es gewesen sein. Als erstes geht Raphael in seine WG, um sich fertig zu machen. Trägt Lidschatten auf, Wimperntusche, vielleicht ein bisschen Rouge. Dann nimmt er seine kleine silberne Handtasche und macht sich auf den Weg in die Altstadt. Die Nacht kann beginnen. Zwischen alten Fachwerkhäusern, alle schief und krumm, ist da eine Tür. Komplett mit rosa Plüsch überzogen. Und links und rechts davon zwei kleine Löwenstatuen. Es ist die Tür, durch die alle durchwollen. Die Tür zum Aquarium. Damals der legendärste Club der Stadt. Betrieben von Gary und Manfred, einem schwulen Pärchen. Ich weiß, jede Stadt hat diesen einen legendären Club. Aber der hier ist es wirklich. Nina Hagen und Udo Jürgens waren da. Und Freddie Mercury, der hat da mal seinen Geburtstag gefeiert. Und sogar Michael Jackson hat hier mal ein Konzert gegeben. Okay, ein paar Tage später ist rausgekommen, das war nur ein Double, aber keiner hat's gemerkt. Die rosa Plüschtür vom Aquarium öffnet sich nicht für alle. Wer rein will, muss klopfen. Dann geht eine kleine Klappe in der Tür auf und dahinter ein sehr kritisches Augenpaar. Und bei vielen geht die Klappe wieder zu und die Tür bleibt geschlossen. Ja, schönen Abend noch. Aber für Raphael geht die Tür an dem Abend auf. So steht's zumindest in den Zeitungsartikeln von damals. Das Aquarium sieht von innen ein bisschen so aus, als würde jemand Geburtstag, Weihnachten und Silvester auf einmal feiern. Der ganze Laden ist voll mit Glitzer. Überall hängen Lametta und Girlanden, alle Wände komplett voll mit Bildern in dicken, goldenen Rahmen und barocken Spiegeln. Möbel mit Samt überzogen, Kerzenleuchter und Champagnerkübel. Hier passt Raphael mit seiner silbernen Handtasche, den langen Haaren und seiner goldenen Perlenkette perfekt rein. Und an diesem Abend spielt Percy Sledge.
He'll change the world for a good thing is found. If she is.
Und plötzlich ist Raphael nicht mehr der, der anders ist, sondern einer von vielen. Verschwimmt mit der Masse im Aquarium. Mit lauter anderen bunten Fischen. Vielleicht trinkt er ein paar Gläser Champagner. Vielleicht tanzt er auch. Vielleicht ist das der Ort, der seinem Dadonlandia am nächsten kommt. Vielleicht war er aber auch gar nicht da. Wie gesagt, alles lang her. Es gibt dann noch so einen Polizeibericht, in dem steht, dass Raphael auch hier mal Hausverbot hatte. So genau können wir es also gar nicht wissen. Was wir aber sicher wissen, Raphael zieht von Bar zu Bar. Und irgendwann landet er im Café Omar oder Café Oma, wie die UlmerInnen sagen. Eine kleine linke Kneipe in der Innenstadt. Hier gehen die Probleme los.
Ich habe serviert, ich war im Service. Und er kam eben durch die Tür, da war es schon später.
Ulrike Schleicher war damals Kellnerin im Café Oma. Heute ist sie Journalistin bei der Ulmer Zeitung Südwestpresse. Das Café Oma sieht immer noch so aus wie damals. Rustikale Holztische, alte Lampen und viele zusammengewürfelte Bilder an den Wänden. Auch 35 Jahre später weiß Ulrike noch ganz genau, wie Raphael in dieser Nacht hier reinkam.
Und er war so, wie er oft war, geschminkt und hatte so ein Täschchen dabei, so eine kleine silbrige oder glänzende Tasche. Und die hat immer so geschwungen. Ja, genau.
Wie Raphael halt war, spricht er auch an diesem Abend Leute an.
Er hatte so die Angewohnheit zu schnorren. Also er hatte irgendwie, er lief immer von Tisch zu Tisch und hat Zigaretten geschnorrt oder sich mal einladen lassen und so. Und das haben meine Chefs natürlich nicht so gerne gesehen.
Irgendwann hat Ulrike genug.
Und ich habe dann auch mal irgendwann gesagt, du Raffi, jetzt ist mal gut. Jetzt.
Sie schickt ihn raus.
Ja, und dann ist er raus. Und stand dann an dieser Häuserecke, die man von hier aus sieht. Ich habe durchs Fenster geguckt und habe gedacht, was steht denn der da jetzt? Das ist ja auch komisch. Wartet der auf jemanden oder so?
Raphael steht einfach nur da.
Er hat nichts gemacht. Er hat den Fuß so an der Wand gelehnt, also einen Fuß an die Wand gelehnt und stand auf dem anderen und hat einfach gewartet.
Irgendwann, als Ulrike wieder aus dem Fenster schaut, ist er weg. Aber es gibt einen, der ihn danach noch gesehen hat.
Du warst in der Punkszene aktiv?
Ja, ich war ein bisschen so quasi der Punkpapa in Ulm.
Ja, der Punkpapa?
Das war so mein Spitzname ein bisschen.
Ach so.
Wo Raphael nach dem Café Oma hin ist, war lange ein Rätsel. Aber dann habe ich Paul gefunden. Auch die Polizei hat damals schon mit ihm gesprochen. Er ist vielleicht der Letzte, der mit Raphael geredet hat. Seinen Spitznamen, Punkpapa von Ulm, hat er, weil er sich damals um die Punks der Stadt gekümmert hat. Zum Beispiel in einem besetzten Haus gegenüber vom Café Oma. Das war eine Anlaufstelle für alle, die gerade nicht wissen, wohin. An dem Abend im November 1990 ist gerade eine Party im Haus. Und irgendwann taucht Raphael da auf. Nach einer Weile fragt er Paul, ob er bei ihm schlafen kann.
Warum wollte er bei euch übernachten? Er hatte ja eine Wohnung in der Stadt.
Raphael hat öfters mal irgendwo übernachtet. Ja? Bei Interlake, ja, der hat es wohl genossen. Einfach.
Weil er dann, meinst du, weil hat er gesagt, warum? Also weil er gerne in Gemeinschaft ist? Weil
ja, ich denke, das war wohl der Hauptgrund, dass er einfach mit der Leute sein wollte. Ja. Unter Leute sein wollte.
Falls ihr wie ich aus Hannover kommt und nicht so bewandert im Schwäbischen seid, Punkpapa Paul hat mir gerade erzählt, dass Raphael das öfter gemacht hat, spontan irgendwo übernachten. Ob es noch einen anderen Grund gab? Ob er nicht alleine nach Hause gehen wollte? Das weiß Paul nicht. Aber er hat an dem Abend kein Bett mehr für Raphael frei.
Hast du an dem Abend was Ungewöhnliches bemerkt? Irgendwelche Fremden oder eine auffällige Situation?
Mir ist selber nichts aufgefallen. Ich habe bloß mitgekriegt, dass an dem Abend wohl eine Gruppe Jugendlicher unterwegs war, die mit militärisch gekleidet auftreten sind.
Eine Gruppe junger Männer in Militärkleidung, die durch die Straßen ziehen. Ob Raphael ihnen über den Weg gelaufen ist? Ich versuche mir immer wieder auszumalen, was nach der Party passiert ist. Die Nachtluft ist kühl und die Straßen leer. Zwischen den alten Häusern hört man Raphaels Schritte, als er über das Kopfsteinpflaster der schmalen Gassen läuft. Gegen 5.30 Uhr kommt er aus einer der Gassen auf den Münsterplatz. Und dann ist es schwarz. Ab dann weiß man gar nichts mehr.
Kannst du dich noch erinnern, wie du von Raphaels Tod erfahren hast?
Oh, wow, das war schon total krass. Das war ganz schlimm. Oh mein Gott. Das war richtig krass. Naja, ich bin zusammengebrochen, weiß ich noch, ich war dann auf dem Boden da, am Telefon, ne? Kriegt man natürlich einen Schock, also was soll man sagen, ne?
Und meine Mutter, weiß ich noch, dass sie wie verrückt alles aufgeräumt hat, die konnte es irgendwie nicht fassen. Also die wollte es auch nicht glauben, dass er es ist, irgendwie am Anfang. War wirklich furchtbar, eins zu sehen, wie meine Mutter drauf war. Und mein Vater, der hat die ganze Zeit nur im Kopf geschüttelt, also richtig so.
Weil er ist dann als allererstes ist er noch mal in die Wohnung in der Innenstadt gegangen, um noch mal zu klingeln, um noch mal zu schauen, ob er wirklich, also er wollte es nicht wahrhaben. Wir waren nie wieder die gleiche Familie einfach, ne? Das war, obwohl wir irgendwo schon, aber irgendwo halt nicht, weil Raphael war halt einfach gerade eben auch nicht gerade die unauffälligste Person oder so in unserer Familie. Das war halt einfach nicht mehr da.
Am 4. November 1990 zerbricht mit Raphaels Tod nicht nur eine Familie, sondern auch irgendetwas in Ulm.
Hallo, hier ist der SWR, Kira Battaglia. Danke. Hallo, Herr Dieterich. Hallo, freut mich. Ja. Vielen Dank. Ja.
Der Mann, den ich hier besuche, ist Paul Dieterich. Er ist 84. Früher war er Pfarrer vom Ulmer Münster. Als Raphael stirbt, ist er der Seelsorger für die Familie Blumenstock. Und auch danach telefoniert er immer wieder mit Mama Dolores. Er schlurft langsam ins Arbeitszimmer, ein kleiner Raum, in dem sich die Bücher bis zur Decke stapeln. Pfarrer Dieterich hebt alles auf, sogar seinen Taschenkalender von 1990 hat er noch. Und die Trauerrede, die er damals vor 35 Jahren an Raphaels Beerdigung gehalten hat.
Eigentlich alles, was ich da gesagt habe, haben die Blumenstocks mir so gesagt.
Nachdem Raphael ermordet wurde, ist Pfarrer Dieterich zu den Blumenstocks gefahren.
Wir haben gebetet. Sicherlich habe ich irgendwas aus der Bibel vorgelesen. Und wir haben über den Raphael geredet. Und ich habe die Leute weinen lassen.
Würden Sie die Rede vielleicht einmal für mich vorlesen?
Das mache ich sehr gern. Liebe Familie Blumenstock, liebe Mittrauernde, heute verbindet uns alle hier oben auf dem Friedhof am Sarg von Raphael Blumenstock ein tiefes Erschrecken, ja Entsetzen.
Ich stelle mir vor, wie er damals dasteht und genau diese Worte spricht. Vor der Trauergemeinschaft, vor Raphaels Familie und Freunden. Es ist der Tag, an dem vielleicht der ein oder andere wirklich realisiert, dass Raphael nicht mehr wiederkommt.
Uns hat das Entsetzen darüber gepackt, auf welche abscheuliche Weise er zu Tode gebracht wurde. Er, ein Mensch, der keiner Fliege etwas zuleide tun konnte, der selbst das Lebensrecht der Schnecken auf dem Gartenweg geachtet und geschützt hat. Ein Mensch, der zur Gewalt gar keine Beziehung hatte. Ein Pazifist, der kein Messer auch nur sehen konnte. Ausgerechnet sein Leben wurde auf diese gewalttätige Weise ausgelöscht.
Je länger ich ihm zuhöre, desto mehr merke ich, wie sich in meinem Hals was zuschnürt.
Wir sind deprimiert und verstört darüber, dass Menschen überhaupt zu derartigen Taten fähig sind. Welche Abgründe tun sich da auf? Dann packt uns eine tiefe Scham darüber, was in unserer Stadt möglich wurde. Ich hoffe auf Gott, wie er sich in Jesus Christus verkörpert hat, dass er mit seinem Geist auf uns einwirkt, damit wir frei werden, einander ganz neu zu achten und zu lieben, auch gerade in unserer Verschiedenartigkeit. Da habe ich angedeutet, dass der Raphael wie heißt man es heute?
Er kann trans gewesen sein oder schwul gewesen sein, man weiß es nicht so genau.
Ich weiß es auch nicht genau.
Aber hätten Sie es gewusst, hätte es ja für Sie keinen Unterschied gemacht.
Na ja, ist ja klar.
Mich bewegt das, was Pfarrer Dieterich sagt. Auch weil es mich betrifft, ganz persönlich. Und das sage ich ihm jetzt auch.
Ja, ich hätte sie gern als Pfarrer gehabt. Also ich bin jetzt 31 und so in der Kindheit habe ich das schon gemerkt, dass mich Jungs jetzt gar nicht so doll interessieren. Natürlich denkt man, dass man irgendwie anders ist oder nicht dazugehört oder man fasst diesen Gedanken gar nicht, dass man vielleicht schwul oder lesbisch ist, in meinem Fall dann.
Ständig höre ich von Menschen, dass Raphael anders war. Und das verbindet mich mit ihm, auch wenn ich das Wort nicht mag. Weil, was soll das bedeuten? Alle anderen sind normal und dann gibt's die Leute, die anders sind? Trotzdem, Raphael fiel auf in Ulm. Durch seine exzentrische Art, durch seinen Lippenstift und seine Kleider. Und irgendwie bewundere ich ihn dafür, dass er immer Leute in der Stadt angesprochen hat. Weil es mir schon manchmal fehlt, im Bus oder im Supermarkt mit Menschen in Kontakt zu kommen. Wurde er deshalb ermordet? Weil er so mit den Leuten in Kontakt getreten ist, wie er war? Weil er sich nicht versteckt hat? Oft denke ich mir, bloß nicht auffallen. Nachts die Kapuze über die langen Haare ziehen und breitbeinig gehen, aus Angst überwältigt zu werden, weil ich eine Frau bin. Manchmal habe ich Angst, mit meiner Freundin Händchen halten durch die Stadt zu laufen und dafür angefeindet zu werden, weil ich lesbisch bin. Dieses Verbrechen war voller Hass. Und das macht mich wütend, weil es so unfair ist. Raphael wurde mitten in dieser beschaulichen Stadt auf brutalste Weise ermordet. Wie kann es sein, dass niemand was mitbekommen hat? Oder könnte es sein, dass sich vielleicht doch noch jemand an was erinnert? Und dass diese Person gerade diesen Podcast hört?
Köhler, hallo.
Hallo, Herr Köhler.
Hallo, ich grüße Sie zur Partei. Ja.
Mit Manuel Köhler telefoniere ich in letzter Zeit ziemlich oft. Er leitet nämlich die Cold Case Einheit in Ulm und damit auch die Ermittlungen zu Raphael Blumenstock. Normalerweise erzählen einem PolizistInnen in laufenden Mordermittlungen nicht so viel. Aber Köhler ist da anders.
Ich sag mal, ein so alter Fall, da bin ich auf jeden Fall um jede Unterstützung und um jede Hilfe dankbar.
Denn das Ding ist, Cold Cases haben eigentlich nur eine Chance, nach so langer Zeit noch gelöst zu werden. Wenn sich noch irgendjemand meldet, der irgendwas weiß. Und hier kommt ihr ins Spiel. Und eure Freundinnen, Eltern, Großeltern. Wenn ihr euch noch an irgendetwas erinnert und wenn es nur ein Detail ist, das euch völlig irrelevant erscheint, meldet euch.
Da erreichen wir natürlich über Ihren Podcast ein sehr großes Publikum, das einfach im kompletten deutschsprachigen Raum dieser Fall nochmal bekannt gemacht wird und dass sich dann eventuell doch Zeugen melden, die irgendwas darüber wissen oder irgendwas gehört haben.
Mit eurer Hilfe könnten wir die letzten Puzzleteile zusammensetzen. Denn eine Spur gibt es da noch. DNA, die die Polizei am Tatort gefunden hat.
Wenn jetzt ein Hinweis eingehen würde auf eine Person und sich das mit dieser DNA-Spur decken würde, dann hätten wir auf jeden Fall neue Ansatzpunkte.
Dieser Podcast könnte ein letzter Aufschrei sein. Und diesmal wird er mit eurer Hilfe vielleicht nicht verhallen. Nach 35 Jahren ist der entscheidende Hinweis möglicherweise nur ein Anruf entfernt. Also ruft an, und zwar unter der Nummer 0711 929 11711. Oder schreibt uns eine Mail an podcasts@swr.de. Achtung, bei dem Podcasts ist ein S hinten dran. Die Nummer und die E-Mail findet ihr auch in den Shownotes. Eure Hinweise halten wir, wenn ihr wollt, auch gerne anonym. Der Schrei. Der rätselhafte Fall Raphael Blumenstock ist eine Produktion des SWR. Host bin ich, Chiara Battaglia. AutorInnen Nele Grund, Michael Riechmann und ich. Recherche Karin Senz, Nele Grund und Michael Riechmann. Redaktion Alexander Gutsfeld und Benedikt Dietsch. Schnitt und Audiodesign Jo Baumann. Komposition und Arrangements Luca Sartori und Frieda Maurer von Highpitch. Komposition der Titelmelodie Raphael Blumenstock, eingespielt von Alvaro Blumenstock. Projektmanagement Ellen Scarlett Messing. Social Media Produktion Florian Rimmele. Technische Leitung Manuel Michalski. Produktionsleitung Katrin Tiefenthaler. Produktionsassistenz Surya Maric. Cover und Grafiken Sandra Armberg. Gesamtleitung Carola Oldenkott und Manuel Dörflinger. Ein besonderer Dank geht an Manuel Köhler, die Familie Blumenstock für ihre liebevollen Erinnerungen und alle anderen, die mit uns für diesen Podcast gesprochen haben. Unser Podcast-Tipp für euch, die dritte Staffel Queer Crimes, die ihr exklusiv in der ARD-Audiothek hören könnt. Irina Schlauch und Marvin Standke besprechen in diesem True Crime Podcast Kriminalfälle, die etwas mit der lesbisch-schwulen Community und dem Queersein zu tun haben. Irina Schlauch ist die weltweit erste Princess Charming aus der gleichnamigen lesbischen Dating-Show und Juristin. Und Marvin Standke ist Journalist und Moderator. Die beiden erzählen euch die Geschichte von Stephen Port, der zwischen 2014 und 2015 vier junge Männer in London mit GHB betäubt und umbringt und viele weitere vergewaltigt. Eine grausame Geschichte, die bis heute viele bewegt. Seine Opfer kontaktiert Port meist über Online-Dating-Apps und so kommt er auch zu seinem Namen, der Grindr-Killer. Und der kann erschreckend lange morden, obwohl er schon frühzeitig Kontakt mit der Polizei hat. Wie Stephen Port letztendlich überführt wird, das berichten die beiden in Der Grindr-Mörder bei Queer Crimes. Alle Folgen hört ihr in der ARD-Audiothek. Den Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes.